Viele Frauen lieben Männer, die erst Nähe wollen und sie dann wieder wegstoßen. Oft entsteht dann das Gefühl, je mehr ich mich öffne, desto weiter entfernt er sich von mir. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehung wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Heute sprechen wir darüber, was Bindungsangst eigentlich ist und was da wirklich passiert. Hallo Bela, was ist eigentlich Bindungsangst oder was bedeutet es, wenn jemand bindungsängstlich ist?
In den vergangenen Podcasts sind wir oft um die Bindungsangst herumgetanzt. Also wird es wohl Zeit, jetzt wirklich sich dem Thema mal zu widmen. Um auf deine Frage zurückzukommen, Bindungsangst ist im Kern eine Angst, wo man Schwierigkeiten hat, anderen zu vertrauen oder langfristig Gefühle zuzulassen oder auch Liebe anzunehmen oder Schwierigkeiten, sich innerlich verpflichtet zu fühlen. Und Bindungsangst hat viele Abstufungen, also oft zeigt sie sich auch nicht sofort. Du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, gerade am Anfang ist es nicht so offensichtlich.
Wenn alles noch leicht ist und irgendwie locker ist.
Und meistens zeigt sich Bindungsangst dann, wenn es emotionaler ernst wird oder ein bisschen verbindlicher werden soll. Und an der Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass es auch bindungsängstliche Menschen gibt, die Beziehungen führen. Also die haben teilweise lange Beziehungen, aber, und das ist wichtig, innerlich glauben sie nicht wirklich daran, dass diese Beziehung für immer sein wird, glauben nicht wirklich an die Zukunft und rechnen so unbewusst auch mit dem Ende. Und dann hat man manchmal so Situationen, wo er in der Küche steht, ihr redet, gestern war alles noch okay und er dir dann sagt, du, ich muss mit dir reden, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und du kannst dann auch nicht mehr mit dem reden und dann ist er weg.
Genau, und dieses wir müssen mal reden oder es hat sich da irgendwie sowas aufgestaut, was ich irgendwie klären möchte, das ist ganz oft der Moment, wo dann tatsächlich die Bindungsangst sichtbar wird, weil Bindungsangst einfach eine Stressreaktion ist. Und der Stress, den die empfinden, der ist für andere kein Stress, ne? Für andere ist es okay, Gespräche darüber zu führen, wo die Beziehung hingeht, Gespräche darüber zu führen, ob man die Familie kennenlernt oder was man in der Zukunft alles so plant. Aber für die bedeutet so eine Nähe irgendwie oder ein wir müssen reden Stress. Und dieser Stress führt dann dazu, dass sie sich zurückziehen. Und Bindungsangst ist ja kein böser Wille und er ist oft auch nicht so richtig steuerbar. Das heißt, man weiß, also die merken nur, sie wollen jetzt irgendwie weg, ne? Sie wollen jetzt irgendwie aus der Situation raus oder sie wollen auch erstmal keinen Kontakt oder es ist ihnen gerade alles zu viel. Aber es ist wenig steuerbar und es lässt sich leider auch nicht wegreden oder wegargumentieren.
Du hast wichtige Sachen gesagt. Also oftmals ist es wirklich kein böser Wille und man muss sich das wirklich, wie du es gesagt hast, vorstellen. Die empfinden halt Stress. Es ist eine Angst. Und dass es nicht steuerbar ist, zeigt sich ja auch an dem, was ich ja auch schon oft im Podcast gesagt habe. Die wachen halt auf und fangen an zu springen. Heute finden sie die Beziehung richtig fürchterlich. Und später könnte es sein, dass sie doch wieder die Beziehung haben wollen, weil ihnen dann doch die Nähe fehlt. Und das macht es so schwierig, mit diesen Menschen umzugehen. Weil viele Frauen auch in der Beratung, die fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Hätte ich Sachen anders machen können? Und bei Bindungsangst, natürlich kann man Fehler machen, aber der Kern liegt halt beim anderen begründet. Und wir kommen ja später noch zu Triggern. Natürlich kann man das irgendwie triggern, aber im Kern machen die das ganz alleine. Die brauchen dich nicht dafür, um zu springen. Und wenn man dann fragt, wieso, weshalb, warum, können sie selber meistens es nicht richtig erklären. Und wenn man dann nachfragt und irgendwie diskutieren möchte, du hast es selber gesagt gerade, man kann es nicht wegargumentieren. Also man redet sozusagen aneinander vorbei.
Genau, und was ich immer, also du hast es jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, aber eigentlich ist es ja was Normales in der Kennenlernphase, wenn man irgendwie sich schon länger trifft und sich sympathisch ist und attraktiv findet, dann ist es ja eigentlich was sehr Natürliches, dass es dann irgendwie ernster wird und dass man dann irgendwie Gespräche über die Zukunft führen möchte oder vielleicht auch sagt, ne, dass man sich irgendwie ein bisschen mehr Verbindlichkeit wünscht. Und das sind halt genau die Momente, wo diese Bindungsangst oft getriggert wird. Ne? Also dann, wenn sie quasi merken, jetzt wird's irgendwie ernst. Und das löst natürlich sehr viel bei dem Gegenüber aus, weil du hast es jetzt schon gesagt, ja, also es ist eine Stressreaktion. Das heißt, es gibt irgendwie ein Trigger und das merkt ja der andere. Und dann kann das dazu führen, dass der Gegenüber irgendwie denkt, ah, war ich jetzt zu schnell, war ich zu forsch, habe ich jetzt irgendwie was Falsches gesagt, weil die ja merken, ah, okay, ich habe ihn jetzt gerade gestresst, vielleicht unter Druck gesetzt. Und dann ist halt leider die Schuldfrage immer so eine ganz naheliegende Frage, ne? Ist es meine Schuld? Habe ich jetzt was falsch gemacht?
War ich zu schnell? Ja. Verlange ich zu viel? Darf ich das verlangen?
Ja.
Vielleicht frage ich nicht, weil ich Angst vor seiner Reaktion habe.
Mhm.
Es sind halt so die Dinge wie, also sich langfristig zu verpflichten oder generell in eine Beziehung zu gehen und dann den Erwartungen zu entsprechen, ist halt oft eine Sache, die bei Bindungsängstlichen, wie du so schön sagst, Stress erzeugt und sie sich in dieser Position gar nicht wohlfühlen. Und je nachdem, wie die so drauf sind, können die das teilweise verbergen oder du merkst es halt. Wenn sie es verbergen können, dann hast du halt irgendwann den Moment, wo er dich voll vollendete Tatsachen stellt. Du hast es nicht kommen sehen. Meistens ist es aber so, dass du es dann schon merkst, irgendwie,
dass er sich zurückzieht.
Ja, dass er das nicht mag in irgendeiner Form.
Wir können uns ja einmal so typische Verhaltensmuster von bindungsängstlichen Männern angucken. Und da vielleicht als allererstes, wir haben es jetzt eben schon mal angerissen, der Rückzug nach Nähe. Also man merkt, okay, das war total schön, wir hatten irgendwie eine schöne Zeit, wir waren uns nah, wir haben uns vielleicht gesehen. Also man hatte auch sehr intensive Momente und plötzlich merkt man, der Kontakt wird weniger. Und vielleicht sagt er dann auch solche Sätze wie, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Zeit für mich oder mir geht das jetzt gerade alles zu schnell. Und das kommt für einen selber vielleicht aus heiterem Himmel, weil man hatte ja davor eine schöne Zeit. Also das ist ja quasi der Rückzug nach eigentlich was sehr Schönem, nämlich nach der Nähe, nach der Verbindung.
Das Schwierige ist auch, es gibt ja auch Menschen, die brauchen die Pause für sich und die sind nicht bindungsängstlich.
Ja.
Also die haben dann sehr viel Nähe genossen, aber um ihre Batterien aufzuladen, brauchen sie halt, das können sie halt nur alleine. Und in so einem Moment ist es gar nicht so einfach, da zu unterscheiden.
Mhm.
Also Rückzug bei Nähe alleine reicht eigentlich nicht aus, um Bindungsangst irgendwie zu diagnostizieren. Aber viele Bindungsängstliche ziehen sich halt nach der Nähe zurück.
Genau, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil natürlich, ne, manche haben auch einfach, ne, nach so einer Zweisamkeit, nach einer sehr intensiven Zeit irgendwie das Bedürfnis, einfach erstmal kurz für sich zu sein, das alles zu ordnen, und das ist dann keine Bindungsangst, ne, sondern bei Bindungsangst ist es tatsächlich, dass die sich gestresst fühlen von der Nähe und deswegen in den Rückzug gehen.
Ja, oder halt ihre Batterien nur alleine aufladen können und dann nicht einfach mit der Nähe so fortsetzen können, weil ja viele Frauen die Nähe genießen und dann nicht verstehen können, warum das jetzt weniger wird. Aber eine andere Sache, die viel mehr der Bindungsängstlichen auch, also nicht viel mehr, aber die sehr typisch für Bindungsängstliche ist, ist das Vermeiden von Festlegung.
Mhm.
Also keine klaren Zusagen, so ein bisschen wischiwaschi und vage bleiben. Und so typische Sätze sind halt, ja, mal sehen oder ich entscheide später oder ja, können wir machen, ich sag dir später Bescheid.
Ja.
Also irgendwo, man hat so das Gefühl, man kriegt kein Ja, aber auch kein Nein. Und
genau, das sind dann die Momente, wo man, wenn man zum Beispiel fragt, ja, was machst du am Wochenende? Und dann kommt zurück, ja, ich muss mal schauen, ne, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geplant. Und dann fragt man vielleicht nochmal konkreter nach, ja, hast du Samstagszeit? Und dann kommt nur, ja, ich sag dir nochmal Bescheid. Ne? Also, und man hält sich oder oft neigt der Gegenüber dann dabei, sich dazu, sich den Samstag irgendwie frei zu halten oder fühlt sich dann so ein bisschen aufs, ja, ich muss jetzt irgendwie abwarten, bis der Herr sich bequemt, mir Bescheid zu sagen, ob er da Zeit hat oder nicht. Und dann bringt er den anderen in so eine ganz unangenehme Situation.
In so eine Wartestellung.
Ne, in so eine Wartestellung.
Ja, in dem Moment verwechselt man halt, dass er das nicht sagt, weil er wirklich irgendwie mal sehen muss und mal gucken muss in seinen Kalender.
Ja.
Sondern es ist sozusagen, ich sag mal, so eine Hinhaltegeschichte.
Mhm.
Er hat nicht wirklich vor, zu gucken, ob er Zeit hat.
Er hat nicht wirklich vor, seinen Freundeskreis zu fragen, ob die sich jetzt dieses Wochenende treffen oder nicht. Sondern es ist halt einfach ein, ich will mich jetzt nicht entscheiden.
Ja,
möchte mich nicht festlegen.
An der Stelle ist auch nochmal vielleicht wichtig zu betonen, Bindungsängstliche, die wachen halt manchmal einfach auf und haben das Gefühl, es ist ihnen alles zu viel. So, zu viel Nähe, zu viel Verantwortung, zu viel du, ja. Und sie haben halt dieses ganz unangenehme Gefühl und kommen dann auf die Idee, dass wenn sie sich zurückziehen oder dich ein bisschen auf Abstand halten oder unter Umständen auch sogar eure Nähe torpedieren, dass sie sich danach besser fühlen und dass sie sozusagen versuchen, viel Distanz zu erzeugen. Und dann später wachen sie eines Tages auf und haben sogar Bedürfnis nach Nähe und jetzt genug alleine gewesen und dann sind sie halt wieder da und dann hat man wieder so Episoden, wo es halt sehr, sehr nah ist. Und dann wechselt sich das halt bis in die Unendlichkeit ab.
Im schlechtesten Falle ja. Was auch noch mit zur Bindungsangst gehört, ist die Unentschlossenheit, den nächsten Schritt zu machen. Weil wenn
Das
man sich
stimmt.
anguckt, wie so eine Kennenlernphase verläuft und wie so eine Beziehung sich aufbaut, dann ist es eigentlich so, dass es immer so einen nächsten Schritt, also es wird immer ein bisschen enger, ein bisschen verlässlicher, ne? Am Anfang ist alles noch lockerer. Und dann geht man immer, ich sag mal so, die Beziehungsleiter klettert man immer weiter hoch. Und es gibt da also so gewisse Stufen, die genommen werden, im besten
Müssen,
Fall, genau,
ja.
müssen. Und bei Bindungsangst merkt man ganz oft, okay, die verharren sehr lange auf diesen einzelnen Stufen. Also es geht nicht wirklich voran, sondern ich bin ganz, ganz lange in der Kennenlernphase. Ich möchte mich nicht wirklich committen, ne? Also ich möchte. Es muss nicht immer in der Kennenlernphase stattfinden. Es kann auch sein, ne, so, er will dann nicht mit einem zusammenziehen, zum Beispiel, oder das Treffen mit den Eltern oder im Freundeskreis. Alle diese Stufen, die wichtig sind, die werden ja nicht genau, oder da hat man immer das Gefühl, ah, das will er gar nicht.
Ja,
Und die
sehr
ist dann
widerwillig, ja.
so eine Hürde.
Ja, das stimmt, das stimmt. Auf dieser Beziehungsleiter, für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht kennen, man läuft letztendlich vom Kennenlernen bis in die verbindliche Beziehung und auch danach so eine Treppe hoch. Und am Anfang steht, dass man sich sieht, kennenlernt, ja, da kommt der erste Kuss oder Handynummern austauschen, dann geht's halt immer so weiter. Und umso höher man geht, umso emotionaler und verbindlicher wird diese Sache eigentlich. Und natürlich folgt dann irgendwann die ersten Intimitäten, aber dann hört es halt auch nicht auf, weil irgendwann steht sozusagen Vertrauen. Und man fühlt sich bei dem anderen wohl und geborgen. Und an den Stellen versuchen Bindungsängstliche, das alles ganz doll zu verlangsamen und unter Umständen auf der Treppe wieder runterzugehen. Und dann sagen die dir Dinge wie, du, wir sind doch gar nicht zusammen. Oder sagen die Dinge, die dich verletzen, oder sagen, du, ich habe jetzt noch ein Date gehabt,
Weil
wo du
du, weil
dann.
man selber eigentlich, man spricht ja nicht jede Stufe ab, sondern man hat selber das Gefühl, ach guck mal, wir sind jetzt irgendwie weitergegangen, es ist jetzt irgendwie näher als davor und fühlt sich dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder auch sehr vor den Kopf gestoßen, wenn dann auf einmal, ja, man das Gefühl hat, okay, jetzt sind wir ja plötzlich wieder ganz am Anfang.
Ja, genau.
Auch da, dieser einzelne Schritt muss keine Bindungsangst sein, ne? Es gibt auch Menschen, die einfach sehr vorsichtig sind, die schwer Vertrauen fassen können. Das heißt auch noch nicht gleich, dass jemand Bindungsangst hat, wenn er da sich sehr viel Zeit lässt oder äußere Faktoren können da auch eine Rolle spielen, ne? Wenn man sich einfach nicht so häufig sieht oder sowas. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie so ein typisches Verhaltensmuster auch von bindungsängstlichen Menschen.
Wenn Bindungsängstliche in die Distanz gehen, dann, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, dann torpedieren die so ein bisschen die Beziehung. Da gibt es verschiedene Arten. Also die können die Beziehung selbst abwerten, also sagen, das hier ist doch nur Sex, ja? Oder so ernst ist es nicht, oder ich bin mir nicht sicher, wie wahrhaftig das ist, oder sie unterstellen dir, also sie werten dich ab, dass sie dir zum Beispiel nicht trauen können oder was auch immer, dass du nicht die Richtige bist. Oder was sie halt auch gerne machen, sich selbst abwerten. Also sozusagen in deinem Interesse handelnd Dinge sagen wie, du, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für dich und du hast jemand Besseres verdient, der irgendwie mehr deinen Bedürfnissen entspricht. Und irgendwo meinen die das dann in dem Moment auch irgendwie ernst, aber letztendlich ist es so ein, ich sag jetzt mal, Gequatsche, was mehr oder minder maskieren soll auf eine nette Art und Weise, dass er hier gerade Distanz schafft.
Ja, genau. Ne, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe oder ich weiß nicht, ob ich, ne, so viele Gefühle für
Oder
dich
ob du
habe.
mich noch liebst.
Ja.
Ne, wenn er dir die Schuld zuschiebt, das gibt's ja auch. Was sie auch oft machen, ist letztendlich Streit provozieren, um
Ja.
einen Grund zu haben, Distanz zu erzeugen.
Ja, das ist immer ein sehr tragischer Fall, weil das oft zu so einer Schuldverschiebung führt, ne? Weil dann oft der andere das Gefühl hat, ah, okay, Auch da sind wir wieder, der andere merkt ja, okay, ich habe ihn jetzt irgendwie gestresst oder es war jetzt zu viel. Und wenn der andere dann jemand ist, der einfach einen Streit provoziert, dann kann das auch, das Mittel kann dann auch wirklich gemein sein, ne? Dass er dann quasi den Streit provoziert, auch indem er gemeine Sachen sagt, ne? Und der andere fühlt sich wirklich völlig vor den Kopf gestoßen. Und das führt auch dazu, ne, dass einfach, der möchte jetzt diese Distanz haben und wenn nötig, ne, dann stößt er den anderen wirklich doll vor den Kopf, damit er quasi sicher gehen kann, okay, jetzt verschwindet er auf jeden Fall für
Zeit. Und manchmal haben sie auch so Vorwände und holen so alte Sachen raus. Also Dinge, die eigentlich schon geklärt sind, holen sie dann nochmal raus und sagen, das ist nicht geklärt. Mhm. Und das ist letztendlich ein Vorwand, um Distanz zu schaffen.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort teilen Bela und ich unsere Gedanken zu Liebe, Beziehung und emotionaler Nähe und geben dir leicht umsetzbare Impulse für deinen Alltag. Wenn du merkst, dass du in deiner Beziehung immer wieder an denselben Punkt kommst, dann können wir gemeinsam auf eure ganz persönliche Beziehungsdynamik schauen. In der kostenlosen Erstberatung schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dir jetzt wirklich weiterhilft. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne vorbei und jetzt zurück zur Folge. Ein weiteres typisches Verhaltensmuster ist tatsächlich, dass die emotional oft sehr verschlossen wirken. Ne? Also es wird wenig über die eigenen Gefühle gesprochen oder auch gar nicht. Und dadurch fällt es denen auch sehr schwer, auf die Gefühle des anderen einzugehen. Ne? Oder es gibt auch eine komplette Verweigerung quasi manchmal, über Gefühle oder über irgendwas zu sprechen, ne? Mit so Worten, oh, darüber will ich jetzt nicht sprechen, ne? Lass uns die Kiste jetzt nicht aufmachen. So, oh, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Lass uns doch einfach den Abend genießen. Also, ja.
So vermeiden, ja. Bei der emotionalen Verschlossenheit muss man sehr vorsichtig sein.
Ja.
Weil auch hier gilt, viele Bindungsängstliche benutzen diese Strategie. Aber es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt auch die, die ganz blumige Worte haben, große Versprechen machen, Future Faking, ja. Aber das alles gar nicht dann in dem Moment irgendwo, wenn es drauf ankommt, dann durchziehen. Die gehören, finde ich, auch ein bisschen in die bindungsängstliche Richtung. Das heißt, mit denen kannst du über Gott und die Welt reden, aber hängen lassen sie dich trotzdem, dann, wenn es drauf ankommt. Und diese emotionale Verschlossenheit, die gibt es halt auch bei Männern, die nicht bindungsängstlich sind. Es gibt halt Männer, die können da nicht so gut mit umgehen, sage ich jetzt mal. Die mögen das nicht so, die fühlen...
Haben vielleicht auch nicht so einen guten Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen.
Genau, die haben nicht so
die richtigen Worte dafür. Sind sie auch überfordert, wenn jemand mit seinen Gefühlen an sie rantritt.
Ja, und auch nicht so reflektiv sind. Also die gehen nicht so wirklich in sich, sondern lenken sich halt sehr viel ab oder machen halt andere Dinge. Und deswegen kann ein Zeichen sein, ist auf jeden Fall eine Sache, die die oft tun, aber nicht ausschließlich.
Gibt so Frühwarnzeichen? Also wenn man jetzt im Datingleben ist und irgendwie denkt, ach, da möchte ich irgendwie, ich möchte nicht an einen bindungsängstlichen Mann geraten. Hast du da ein paar Sachen, wo du sagst, da muss man nochmal genau hingucken? Ich weiß, dass die Frage sehr schwierig ist, weil das trifft das natürlich drauf zu, was wir eben auch gesagt haben, ne? Dass es vieles auch andere Ursachen haben kann und nicht immer alles gleich auf Bindungsangst hindeutet. Aber gibt es trotzdem so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, da muss man irgendwie vielleicht mal genauer hingucken oder vorsichtig sein?
Das Problem ist, es gibt halt viele Dinge, die sehen wie Bindungsangst aus, sind aber gar keine Bindungsangst. Ich meine, beim Flirten zum Beispiel, wenn sich da jemand ein bisschen rar macht, ja, dann kann er das ja vielleicht machen, weil er dich ja irgendwo, er möchte ja eigentlich den gegenteiligen Effekt erzielen. Er möchte sozusagen, dass du irgendwie Interesse hast. Und es kann natürlich dann von außen auf Leute wirken, ah ja, okay, der möchte gar nicht. Was ja generell das Problem mit dem Rarmachen ist. Und so zieht sich das letztendlich durch die ganze Geschichte. Es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten kann, aber im Grunde genommen ist das Muster entscheidend. Mhm. Das, was wir hier gerade alles aufgezählt haben. Mhm. Das Springen immer hin und her, das Beziehung torpedieren, das Verheimlichen der wahren, ich sag jetzt mal, Gefühle. Und überhaupt gar keinen klaren Kompass für die Beziehung in meinen Augen. Ja. Also wenn man zum Beispiel bindungsängstliche Leute anguckt, die haben oft kaum längere stabile Beziehungen. Aber es gibt die Ausnahme, es gibt auch den Bindungsängstlichen, der hatte ein paar Jahre Beziehung, 5. Ja. Aber was?
Es ist halt auch immer die Qualität einer Beziehung, ne? Und oft ist es dann gar nicht das, wie lange die tatsächlich zusammen waren oder ob die Beziehung tatsächlich stattgefunden hat, sondern welche Qualität diese Beziehung hatte.
Ja, vielleicht war diese Beziehung zum Beispiel gar nicht so nah. Mhm. Zum Beispiel eine Fernbeziehung.
Ja.
Oder emotional, naja, ich will nicht sagen, haben die nebeneinander hergelebt, aber die haben sich halt gut arrangiert, sage ich mal. Waren so mehr beste Freunde. Das ist von außen immer nicht so einfach zu erkennen. Aber was auf jeden Fall immer wiederkehrt, ist so eine Unzuverlässigkeit, dann, wenn es drauf ankommt.
Mhm.
Also
generell, glaube ich, eine Unzuverlässigkeit, ne? Weil wenn man natürlich immer wieder in Rückzug geht, wenn es näher wird oder wenn man das Gefühl hat, da sind Erwartungen da, dann wirkt das einfach nach außen als sehr unzuverlässig, ne? Sehr inkonstant in seinen Handlungen.
Genau, und das nächste Ding wäre zum Beispiel keine gemeinsamen Ziele. Das hatten wir ja schon ein bisschen so angesprochen. Also immer, wenn man den nächsten Schritt auf der Leiter gehen möchte, spürt man diesen Widerwillen. Und auch hier, aber. Mhm. Es gibt ja, wie wir in der letzten Folge hatten, das Future-Faking und das machen auch bindungsängstliche Leute, weil unter Umständen, die fliehen dann in Träume, ja, damit sie nicht sich jetzt hier wirklich damit beschäftigen müssen. Und die Träume gefallen denen auch. Aber dann, wenn es ernst wird, verspüren sie den Stress und dann sind sie wieder weg, sozusagen.
Vielleicht können wir einmal einen kleinen Überblick darüber geben, wie Bindungsangst eigentlich entsteht oder was eigentlich so ja die Ursache von Bindungsangst ist.
Das hat viele, viele Gründe und natürlich liegen die meisten Gründe irgendwo in der Vergangenheit begründet, also in Kindheit oder auch später durch Erfahrungen. Also zum Beispiel, was ich häufig gesehen habe, ist Selbstschutz nach einer Verletzung. Also zum Beispiel, das sind so die Bindungsängstlichen, die ein großes Problem haben zu vertrauen. Mhm. Die wurden dann zum Beispiel ganz doll betrogen oder mehrmals betrogen. Und übertragen dann sozusagen die Erfahrungen, die sie da bei den drei Frauen gemacht haben, die, wo es echt schlimm war, auf alle. Das heißt, ihr Schutzmechanismus ist die ganze Zeit aktiv und die versuchen sich immer einzulassen auf die Beziehung und du gibst dir richtig doll Mühe, aber dann passiert irgendetwas, was sie triggert und dann sind sie super misstrauisch und um die Kontrolle zu behalten, ziehen sie sich dann zurück, sind auch oft gemein und verhalten sich dann dir gegenüber als hättest du sie schon betrogen, ja, oder haben so Verdächtigungen und du spürst dann in dem Moment, da ist gar keine Verbindung da, weil sie mehr oder minder dich überprüfen und dich irgendwie testen und dir irgendwie Sachen unterstellen. Und solche Sachen sind halt oft schlechte Erfahrungen.
Ja, also ich glaube, ganz grob lässt sich sagen, dass jemand, der Bindungsangst hat, in seiner Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht hat, dass Beziehungen nicht gut für ihn sind oder nicht stabil sind oder dass sie ihm halt Angst machen. So, und das kann in der Kindheit gewesen sein, das kann bei den Eltern gewesen sein, dass die Beziehung zu den Eltern nicht als stabil, nicht als sicher wahrgenommen wurde. Es kann aber auch in anderen Beziehungen sein. Das kann auch eine große Trauer, kann auch, wenn man jemanden verloren hat, den man sehr geliebt hat. Ne, also so, dass man die Erfahrung gemacht hat, ah, okay, Beziehung und Liebe sind irgendwie mit Schmerzen verbunden und dadurch kommt dann dieses Abwehrsystem quasi zustande.
Ja, ja. Was mir auch schon begegnet ist, dass ein Mann zum Beispiel Vorstellungen von der idealen Frau hat. Die kommen halt aus der frühesten Kindheit oder wo auch immer her sie kommen. Aber sie sind halt so weit von der Realität entfernt, dass der Maßstab, an den er seine Beziehung misst, wird halt nie erreicht.
Das ist so perfektionistische Menschen, ne? Also die so ein Idealbild von, wie ist eine perfekte Beziehung, ja. Wie ist der perfekte Partner.
Ja.
Und
ganz explizit haben die ganz besondere Vorstellungen. Das ist gar nicht so allgemein, sondern die haben so Vorstellung, wie es sein muss, und es kann sehr explizit sein. Mhm. Also die muss so sein, sich so anziehen und das tun und bei meinen Freunden so ankommen und irgendwie mich auch aufwerten. Also wenn ich mit der rumlaufe, also muss ich mich gut fühlen und so weiter und so fort. Das ist eine ewig lange Liste und umso länger sie den Menschen kennenlernen, umso schwieriger wird es dann in dem Moment, dieses Ideal aufrechtzuerhalten. Und dann haben sie das Gefühl, sie ist es nicht, ich muss weiterziehen. Ich bin auf der Suche nach dieser Frau. Und sie scheitern an sich selbst letztendlich, weil sie sich nicht drauf einlassen können.
Ja, das, was du gerade sagst, ich kenne das auch aus der Beratung, dass manche so sind. Und das Tragische daran ist natürlich, dass wenn man immer quasi nur auf der Suche nach etwas ist, dann hat man oft gar nicht die Zeit, jemanden kennenzulernen. Ne? Man geht quasi vom Nächsten zum Nächsten, es ist alles sehr oberflächlich und man nimmt sich quasi nicht die Zeit, wirklich zu sagen, ich möchte dich jetzt wirklich kennenlernen, sondern man ist so auf Fehlersuche eher. Ne? So, ah, nee, die ist es nicht. Okay, weiter. Ne? Und dadurch ist das natürlich alles sehr oberflächlich.
Bindungsängstliche, wir hatten es auch schon angedeutet, eine andere Sache, natürlich die Kindheit, also die Familienverhältnisse, wenn die halt super instabil waren oder sehr verletzend und da, ich sag mal, Sachen vorgelebt wurden, wo man auch in der Bindung Gefahr sieht, wo Bindung irgendwie nicht gut tut, dann hat man halt so ein Chaos-Ding von Beziehungen in seinem Kopf. Mhm. Und kann dann schwer sich auf Beziehungen einlassen, das ist auch eine Sache. Du hast es auch gesagt, Trauer. Dazu möchte ich noch einen Satz sagen. Wenn Leute jemanden verloren haben, sie haben das Gefühl dann, dass es Verrat ist, wenn sie jetzt weiterziehen und sich auf jemand Neues einlassen. Mhm. Und das macht auch, dass sie die Bindung sozusagen nicht leben können.
Ja. Was auch sehr häufig ist, ist tatsächlich, dass, auch wenn sie oft nicht so wirken, aber dass Selbstwertprobleme dazu führen können, dass jemand bindungsängstlich ist. Also den tiefen Gedanken, so wie ich bin, reiche ich nicht. Deswegen muss ich mich in Beziehungen immer anstrengen, immer bemühen. Und weil mir das einfach zu anstrengend ist und so viel Stress erzeugt, deswegen vermeide ich Beziehungen. Und was ich da mal ganz spannend finde, ist, dass das natürlich sehr große Parallelen auch zur Verlustangst hat, ne? Weil auch die Verlustangst hat so als Kern ein Selbstwertproblem, ne? So wie ich bin, reiche ich nicht. Und dann versuchen sie zu kompensieren, ne? Dann versuchen sie, okay, aber ich kann ja ganz viel machen, ich kann ganz viel leisten, ich kann mich anpassen, ne? Die gehen dann die Anpassungsrichtung. Und der Bindungsängstliche mit Selbstwertproblem, der vermeidet, ne, im Gegensatz dazu eher die Bindung. Der vermeidet es, weil er diesen Druck, ne, sich immer zu modifizieren, nicht so sein zu können oder das Gefühl zu haben, er kann nicht so sein, wie er ist. Zu genügen. Und das ist ihm einfach zu anstrengend. Und dann vermeidet er quasi die Bindung.
Das habe ich auch schon öfters, ist mir auch schon öfters begegnet. Also, dass da Vorstellungen von Normen sind, gesellschaftliche zum Beispiel. Das können jetzt finanzieller Art sein oder Job oder Position, dass er das Gefühl hat, er genügt nicht, er kann nichts bieten. Mhm. Er kann zum Beispiel keine Familie versorgen und dann natürlich flüchtet, ja, sobald dieser Druck zu doll wird. Ja, das ist eine sehr häufige Sache. Ja, auch so Alter zum Beispiel, ich fühle mich zu alt oder ich bin zu krank oder ich bin für mich nicht hübsch genug oder auch so sexuelle Sachen, also Versagensängste in der Hinsicht. Das sind alles Dinge, wo dann Leute eine Beziehung vorzeitig beenden.
Ja, oder halt die Beziehung torpedieren, immer wieder in Rückzug gehen. Ja, eigentlich vermeiden.
Ja, vermeiden
die
auch.
Die Bindung vermeiden.
Auch noch eine letzte Sache. Es gibt auch noch den Drama-Menschen, wie ich sie so schön nenne. Es gibt Leute, die müssen sich versichern, dass der andere einen liebt. Und manchmal machen sie das, indem sie ihm wehtun, um zu sehen, dass er Schmerz empfindet. Weil sie haben immer das Gefühl, der andere Mensch, vielleicht bin ich ihm ja egal. Aber wenn er sieht, dass es sticht und wehtut, dann ziehen sie daraus den Schluss, er liebt mich. Mhm. Das ist ein Muster, was es auch gibt. Es ist nicht so häufig, aber wenn es da ist, ist es ein mieses Ding.
Was ist denn, wenn wir das jetzt alles so gehört haben? Wie würdest du denn den Bindungsängstlichen von einem, ich sag mal, Player unterscheiden, also einem, der ganz bewusst damit spielt, immer wieder Nähe aufzubauen, dann in die Distanz zu gehen, auch so eine Warmhaltetechnik? Wie würdest du die unterscheiden?
Puh, der typische Player, ja? Ich glaube, das ist ein Lebensabschnitt. Mhm. Es gibt halt so Männer, die, wie sie so schön sagen, sich eine Familie gründen und dann irgendwie ruhiger werden, mag es sein, dass es so ist. Meistens ist es irgendwie so eine Art Lebensabschnitt, aber oft überschneiden die sich. Ein bindungsängstlicher Mann, der attraktiv ist und gut mit Frauen kann, der wird immer von der Außenwelt als Player wahrgenommen, weil er halt einfach von Beziehung zu Beziehung zieht und aber letztendlich dann sich nie richtig wohlfühlt. Und einer der bekanntesten Player der Geschichte, ja, Casanova, der hat viele Frauen, oder zumindest zwei, glaube ich, in seiner Autobiografie vom Altar stehen lassen. Der hat denen versprochen, sie zu heiraten und ist in einer Nacht davor in eine Kutsche gestiegen und schnell weg.
Sympathischer Typ, ja.
Sympathischer Typ. Bei ihm traf zu, er hatte immer das Gefühl, weil er wollte immer adliger sein, aber er war keiner, er hat immer so getan und er hatte immer das Gefühl, irgendwann kriegen die Leute das raus, dass er ja eigentlich nur der Sohn eines Schauspielers ist. Und ja, um das zu vermeiden, dem zuvorzukommen, ist er halt sein Leben lang weggelaufen.
Also auch so ein bisschen dieses Selbstwertprobleme und also Selbstwertprobleme als ganz Grundlage quasi und dann einfach sich Lügenkonstrukt aufzubauen und das dann nicht
durchhalten zu können, genau. Und dann lieber sozusagen erhobenen Hauptes da rauszugehen, bevor alles zusammenbricht. Ja, und dafür aber in Kauf zu nehmen, dass du dem anderen richtig doll wehtust.
Ja.
Also so würde ich das versuchen abzugrenzen.
Was würdest du denn sagen, sind so Trigger, die Bindungsangst aktivieren können?
3 Kategorien gibt es. Alle Sachen, die mit emotionaler Nähe zu tun haben, alles, was mit Verantwortung und Verpflichtung zu tun hat. Und dann als drittes der nächste Beziehungsschritt.
Okay, also wenn wir bleiben bei der emotionalen Nähe, ne, dann ist das so die Kennenlernphase oft, ne? Also so dieses, ich liebe dich, ich bin jetzt fest bei dir, ich bin ein fester Freund, wir haben jetzt eine Beziehung. Wenn wir die Verantwortung und die Verpflichtung, die halt eine Beziehung immer mitbringen, ne, also so das Kennenlernen der Beziehung, das Kennenlernen der Familie oder auch vielleicht Kinder oder andere Erwartungen, die dann einfach entstehen. Oder auch der nächste Beziehungsschritt, ne? So dieses, wir ziehen jetzt zusammen, wir machen Zukunftspläne, wir planen Urlaub, der vielleicht in einem Jahr stattfinden soll.
Das Problem bei bindungsängstlichen Menschen ist dieses Springen. Und zwar, wenn sie in der Nähe sind, also in der Nähephase, und du sagst, ich liebe dich, dann werden sie es annehmen und unter Umständen sagen, ich liebe dich auch. Wenn sie aber sich zufälligerweise in der Distanzphase befinden und sie springen immer hin und her und es ist nicht immer ersichtlich, dann werden sie da das sehr unangenehm empfinden, wenn du sagst, ich liebe dich oder auch einen Wunsch nach Beziehungen äußerst. Und das gleiche Problem ist natürlich auch mit der, ich sag jetzt mal, Verpflichtung und Verantwortung, weil wenn sie glücklich sind, dann empfinden sie das vielleicht gar nicht so als Verantwortung oder als Verpflichtung, sondern irgendwie als schöne Sache. Aber sobald sie in die Distanz gehen, ist ihnen das alles zu viel. Das ist alles irgendwie so ein Riesenrattenschwanz, der da dran hängt. Und dann empfinden sie das nicht. Und so ähnlich ist es dann auch bei dem nächsten Beziehungsschritt. Wenn sie in der Nähephase sind, ja, natürlich kannst du mit ihnen unter Umständen träumen. Aber wenn sie dann in der anderen Phase sind, dann wollen sie davon gar nichts wissen oder sabotieren es auch. Und das macht es so schwierig mit bindungsängstlichen Menschen, weil sie von Natur aus gemischte Signale senden.
Mhm.
Und zwar die ganze Zeit, mehr oder minder.
Durch dieses Nähe-Distanz-Spiel entsteht natürlich auch oft so eine ganz ungesunde Dynamik, ne? Also so ein Teufelskreis von, du hast das Gefühl, ihr müsst jetzt reden, er empfindet es als Trigger, zieht sich zurück, dann kämpfst du irgendwie um euch, ne? Versuchst dich vielleicht anzupassen, versuchst es ihm recht zu machen oder wartest auch ab, bis er wieder auf dich zukommt. Dann ist es wieder nah, ne? Dann ist es wieder schön und dann nach der nächsten Nähephase quasi kommt dann wieder die Distanzphase und dieser Teufelskreis entsteht leider sehr häufig.
Ja, bindungsängstliche Menschen sind sich ihrer Bindungsangst nur bedingt bewusst. Das bedeutet, wenn du mit denen redest und wissen willst, warum verhältst du dich so, dann wirst du keine richtige Antwort kriegen, sondern nur die Antwort, die er sich selber zusammenreimt. Und je nachdem, wie er gerade drauf ist, wird er sagen, weil ich hier nicht mehr an uns glaube.
Mhm.
Oder ich weiß nicht genau, ich habe dich geliebt, aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Oder du, ich weiß nicht, ob ich der Richtige für dich bin, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie das so kann, wie du dir das vorstellst. Oder ich weiß, du willst eine Familie haben, aber ich nicht. Also die Gründe, die sie dann nennen, das sind Rückwärtsrationalisierungen, Dinge, die sie sich selber zusammenreimen. Es sind nicht wirklich Gründe. Und die Frau nimmt ihn aber beim Wort.
Ja, was da vielleicht in diesem Podcast ging, es einfach nur um Bindungsangst. Und wir haben uns ja jetzt gar nicht so sehr die Dynamik angeguckt oder das, was möglich ist, ne, wenn man jetzt sagt, ja, ich glaube, ich habe da jemanden mit Bindungsangst, ob eine Beziehung möglich ist, wenn ja, wie eine Beziehung möglich ist. Genau, das gucken wir uns tatsächlich im nächsten Podcast an.
Noch ein Hinweis, Wir haben einen Blogartikel, SOS Bindungsangst. Mhm. Ich packe den auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Das ist eine Empfehlung für Leute, die sich hier irgendwie wieder drin erkennen.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Das war's für diese Folge von Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht neue Denkanstöße gegeben. Wenn du gerade in einer Beziehung bist, die sich mehr nach Stress anfühlt als nach Sicherheit, wenn du zweifelst, dich anpasst, hoffst oder einfach nicht mehr weißt, was jetzt genau der richtige Schritt für dich ist, dann musst du da nicht alleine durch. Du kannst gerne eine telefonische, kostenlose Erstberatung bei uns buchen, wo wir uns dann gemeinsam deine Beziehungsdynamik anschauen und gucken, was dir jetzt wirklich hilft, um wieder klarer zu sehen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Neue Folgen gibt es zweimal pro Woche, immer sonntags und donnerstags. Abonnier also den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.